Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen.
Und schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist André Bayer und ich begrüße Thomas Luck von Hidden Candidates. Hallo Thomas.
Hallo André, schön wieder dabei zu sein.
Ja, unser brandaktuelles Thema, die Zukunft nach Corona. Wir sprechen schon jetzt über das Zeitalter vor und nach Corona. Nur was passiert nach Corona? Wie wird sich unsere Gesellschaft, die Kultur und die Arbeitswelt verändern? Wird die mentale Distanzierung bleiben? Wie könnte unsere Zukunft aussehen? Über dieses Zukunftsthema möchten wir heute sprechen mit Matthias Hawks. Matthias Hawks ist einer der einflussreichsten Trend- und Zukunftsforscher im deutschsprachigen Raum. Er war Journalist bei namhaften Medien und beschrieb schon vor 40 Jahren den Wandel des Zeitgeists in modernen Gesellschaften. Er ist Bestsellerautor und gründete vor 20 Jahren das Zukunftsinstitut. Er wurde im Handelsblatt als Mr. Future betitelt. Wir freuen uns sehr auf Matthias Hawks. Hallo, Herr Hawks.
Hallo, ich grüße Sie. Aber vor 40 Jahren war das nicht. Ne? Also da war ich noch im Studium in Frankfurt. Es war dann doch ein bisschen später, in den 80er, 90er Jahren, wo ich eben sehr intensiv mit gesellschaftlichem Wandel mich auseinandergesetzt habe als Journalist damals.
Ja, okay. Herr Hawks, wie wird man denn überhaupt Trendforscher, Zukunftsforscher?
Ja, das kann man nicht so beschreiben. Es gibt ja inzwischen eine ganze Menge auch Berufe, in Anführungsstrichen, die sich neu entwickelt haben. Also wenn Sie mal an sowas denken wie Coach, ja, das ist ja auch nicht beschreibbar. Da gibt es zwar Ausbildungsgänge, aber das sind im Prinzip neu aufkommende Funktionen, die eben ihre Richtigkeit oder Wichtigkeit haben oder nicht. Im Grunde genommen geht es um ein Verstehen und Kommunizieren von Wandlungsprozessen. Gar nicht so sehr um das Voraussagen einzelner Ereignisse oder Genaues der Zukunft. Das wird ja oft missverstanden. Wir sind keine Propheten, aber wir sind schon Menschen. Das ist ja ein Think Tank, in dem wir arbeiten, Zukunftsinstitut, die sich eben darüber Gedanken machen, welche Gesetze, welche Wirkweisen führen zu Wandel und wann ist dieser Wandel erfolgreich. Das ist im Prinzip eine Universalwissenschaft und ich habe mich eben als junger Junge in den 60er Jahren bin ich aufgewachsen. Da ging es ja zum Mond und die Flugautos schon. Also das hat mich hat immer die Frage fasziniert, was ist eigentlich Zukunft, aber auch welche Irrtümer gibt es darin nicht? Also es gibt ja auch so eine ganz naive Zukunftsvorstellung. Wir nennen die immer das Kindchenschema der Zukunft und die ist ja heute auch sehr aktuell. Das ist eben, also künstliche Intelligenz wird alles übernehmen. Wir fliegen alle in Flugautos und werden unsterblich, nicht so. So diese kleine Jungsfantasie, ne, die ich also eben in meiner Jugend erlebt habe, aber dann als Publizist, als viel Studierer und viel Denker und viel Leser, also im Hintergrund, wenn Sie jetzt ein Bild hätten, könnten Sie meine Bibliothek sehen, da stehen dann inzwischen schon so 3.500, 4.000 Grundlagenwerke drin. Ja. Über so Wissenschaften wie Kybernetik, Systemtheorie, Komplexitätstheorie, Spieltheorie, aber auch eben Anthropologie, Menschheitsentwicklungsgeschichte. So, also Sie können sich das vorstellen als so eine Art, ich sag's mal jetzt etwas salopp, Universalgelehrten. Aber wie gesagt, ich mache das nicht alleine, sondern in einem Team. Wir denken halt ständig entlang von Zukunftsfragen, so kann man das sagen.
Ja, und dieses Team, Sie sind also Unternehmenslenker und die ganze Familie ist mit dabei, wie ich gelesen habe. Die zweite Generation ist also schon am Werke. Ist damit die Nachfolgeregelung in Ihrem Familienunternehmen schon gesichert?
Ja, das ist natürlich wie immer nicht so einfach, nicht? Nachfolge hieße ja, dass man, es ist immer mit diesem Schatten, dass die Nachfolger dann dasselbe machen wie die Alten. Das ist, ja. Das erleben wir bei jedem Übernahme. Prozess von Generation, dass die Differenzierung so nötig ist wie die Tradition, ja. Und man kann es eben in beiderlei Hinsicht vergurken. Entweder blockiert der Alte bis zu seinem Tod alles, ja.
Ja.
Oder die Jüngeren haben eigentlich im Kern gar keine Lust. Ja? Das ist ja noch eine andere Frage. Also ich glaube, das bleibt auch offen, auch bei uns. Das ist ein werdender Prozess. Ja? Wir müssen halt rausfinden, was für jeden gut ist und ob es eine eigene Uhr gibt für meine Kinder.
Haben Sie denn heute gerade jetzt in Corona-Zeiten mehr zu tun als vorher? Ist Ihr E-Mail-Postfach voller?
Ja, natürlich. Also es ist ja so, dass ich diesen Text, die Zukunft nach Corona, am 21. März 2020 veröffentlicht habe im Internet, und der ging ja auf eine unfassbare Weise, auch für mich unfassbar, viral, und daraus entstand eben so ein Echo, weil da habe ich gewissermaßen auch mal die Rolle des Prognostikers überschritten. Die war ja eigentlich bei den Epidemiologen, nicht? Also bei den Virenforschern, die mussten ja sagen, wie kann das weitergehen? Das haben sie auch ganz gut gemacht im Prinzip. Und ich habe halt versucht, noch was anderes zu tun, nämlich dieser Hysterie und Angst, die mit solchen Krisen verbunden sind, eine gewisse These der Zuversicht entgegenzusetzen. Also den Menschen auch klarzumachen, dass es oft Krisen sind, die den Wandel bringen. Und dass natürlich die Angst immer berechtigt ist. Angst ist immer berechtigt. Aber wenn wir uns von ihr blenden lassen und vereinnahmen lassen, dann führt das zu Regressionen und Verängstigungen. Also so wie man das letztendlich sehen kann bei den Corona-Hatern und Corona-Leugnern. Das sind dann sehr üble soziale Erscheinungsformen. Sondern es geht bei Krisen immer darum, sie anzunehmen und sie zu verstehen. Also was sagt mir das? Also auf der ganz simplen Ebene, wenn Sie eine Beziehungs- oder Ehekrise haben und sagen, ich will aber, dass alles so wird wie vorher. Das war ja damals der Ruf vor einem halben Jahr, es soll alles ganz schnell werden wieder.
Ja.
Wie früher, ist ja immer noch so. Wann wird es wieder wie früher?
Ja.
Dann versteht man eigentlich nicht, woraus die Welt besteht, nämlich aus Wandel. Das muss nicht immer alles zusammenbrechen. Ne? Es ist ja auch erstaunlich, dass in der Corona-Krise so viel noch funktioniert. Aber es ist eben doch eine, letztendlich gibt uns diese Krise eine Botschaft, die wir entschlüsseln müssen, auch für unsere Zivilisationsgeschichte. Und das war immer so. Also wir haben historisch auch uns intensiv damit auseinandergesetzt, was haben denn Epidemien früher bewirkt. Und sie haben immer bewirkt, dass die Gesellschaft sich nach ihrem Zusammenhalt fragt. Das ist ja klar, wir sind voneinander abhängig, wir stecken uns an. Ja, also eigentlich war es diese Ambivalenz von Ansteckung und Abhängigkeit vom Verhalten anderer. Und das stellt uns natürlich einen Spiegel ins Fenster. Ja. Wer bin ich? Wie bin ich mit der Gesellschaft vermittelt? Mit den größeren Umständen. Und das hat so kaskadenhafte Bewusstseinserzwingung. Ja. Und entweder man verweigert das und wird dabei dumm, oder man beschäftigt sich damit. Und ich glaube, dass eben sehr viele Menschen, und das versuche ich ja anzuregen, damit beschäftigen, wie sie innerlich auch selbst als Personen das interpretieren können, was daraus wird. Das ist ja unsere zentrale Frage.
Ja, Sie schreiben eben halt in dem Buch, das heißt ja, die Zukunft nach Corona, wie eine Krise die Gesellschaft, unser Denken, unser Handeln verändert, also erschienen auch im Econ Verlag, um auch da mal ein bisschen Werbung zu machen. Da schreiben Sie auch, die innere Zukunft ist wichtig. Was meinen Sie genau damit?
Ja, es ist eben so, dass wir alle ja bestimmte Narrationen und Hoffnungen und Erwartungen in uns haben, die uns am Leben halten. Nicht? Also wir sind entweder depressiv gestimmt, dass wir eigentlich die Welt als negativ und schlecht empfinden und uns gar nicht zu diesem, also jedes Leben ist ja eine Spannung, menschliches Leben ist ja eine Spannung zur Zukunft. Ja? Wir versuchen ja, etwas zu erreichen, ob wir jetzt Karriere machen oder Familie gründen, immer spielt die Zukunft eine Rolle. Also wie stellen wir uns das vor, wie wollen wir sie erreichen? Und dafür gibt es sogar eine Droge im Hirn, das Dopamin, das uns quasi zukünftig macht. Nicht? Dann machen wir Pläne, dann versuchen wir zu realisieren, dann erzeugen wir Zukunftssinn. Wir streben nach etwas. Und es gibt natürlich viele Menschen, bei denen das nicht funktioniert. Also gesellschaftlich ist es eben so, dass unsere Zukunftsbilder gerade jetzt in der Realisierung des Wohlstands, der ist ja noch sehr neu und auch erstmal relativ noch beschränkt auf Teile des Planeten. Also wenn man China sieht, ist es schon anders. Aber uns gehen die Zukunftsbilder verloren und die spalten sich so in Apokalypsen. Also dass die Menschen so, das hängt natürlich auch mit den Medien zusammen. In den Medien sehen sie eigentlich nur noch Apokalypse, Gefahren, Negativität. Also die einen kriegen so eine hysterische Apokalypse-Angst und die anderen wandern dann ab in so naive Erlösungsfantasien, wie zum Beispiel das, was ich den Digitalismus nenne, also die Ideologie des Digitalen. Also die Idee, dass digital alle unsere Probleme löst, dass künstliche Intelligenz den Stau regelt und uns noch unsterblich macht, und das ist auch ein bisschen verbohrt. Ne? Und ich versuche halt als jemand, der sich ganz stark mit den Narrativen auseinandersetzt, auch auf den persönlichen Ebenen, die Zukunft wieder zu öffnen. Also sie ist eben nicht völlig vorhersagbar, aber sie ist natürlich darstellbar. Wir können nicht alles exakt voraussagen. Das sehen Sie auch an der Corona-Krise. Es gab ja Menschen, die haben gewarnt. Also es gab schon, das ist eher kein schwarzer Schwan, dieses Event, sondern eher ein graues Nashorn, das man auch vorher schon sehen konnte.
Ja.
Ja. Und aber die innere Zukunft ist eben unser persönliches Zukunftsverhältnis. Will ich eigentlich etwas verbessern? Habe ich eine Aufgabe im Leben? Ja, das ist ja gerade im Personalwesen bei Ihnen ganz entscheidend. Also ja. Hat ein Mensch, der eine Karriere machen möchte, der eine Führungsposition einnimmt, hat er eine Vorstellung von sich in Bezug auf die Zukunft? Oder folgt er irgend so einem abstrakten Konstrukt? Ja, also eben das machen oder optimieren und effektivieren, das ist so die normalen klassischen Karrierestandpunkte. Aber die innere Zukunft ist eben, dass wir das, was in uns wird, die Veränderung, der Wandel, lebenslang, dass wir das zu schätzen wissen.
Ja, Sie schreiben
eben. Wenn wir das verlieren, dann verarmen wir auch. Mhm. Ja, sowohl als Gesellschaft, das können Sie ja sehen, in Amerika.
Ja.
Amerika läuft durch eine schreckliche Krise, weil der amerikanische Traum, diese Vision, nicht mehr funktioniert. Mhm. Der funktioniert nicht mehr in der Wirklichkeit. Das hat sich als eine Art Hybris herausgestellt. Und das führt zu furchtbaren Dramen, also auch zu Verbiegungen und dieser ganze Hass, dieser Populismus, der entsteht letztendlich aus Zukunftsverlust. Nicht? Und Populismus bedeutet ja, dass man zurück will in eine Vergangenheit, die man idealisiert, die natürlich nie so toll war. Also die Populisten sagen ja, es muss werden wie früher, die Familien waren heil. Ja, erzähle ich mal aus meiner Familie was. Ja. Ich glaube, da hat jeder was im Grunde genommen. Die Vergangenheit war nicht besser als heute, aber wir machen uns das so vor oder lassen es uns vormachen.
Ja, Sie hatten gerade den Punkt Karriere, und im Buch schreiben Sie, dass man in einer Karriere früher oder später die Beziehung zum eigenen Selbst, also eigene Bedürfnisse, verliert. Was können Sie denn Führungskräften bei ihrer Karriereplanung in der Zukunft mit auf den Weg geben?
Ja, ich meine eben diesen engen Begriff von Karriere, der sich quasi rein am materiellen Erfolg misst und so eine Statusillusion hat, nicht? Also wenn ich reich bin, wenn ich herrsche, dann ist das ausschließlich positiv. Und ich glaube, dass es eben vielleicht andere Worte bedarf. Ne? Karriere ist ja immer etwas sehr Lineares, das schließt aus. Das hat auch so eine aggressive Form. Ich bin auf der Karrierespur, nicht? Das ist wie der Porsche auf der linken Spur auf der Autobahn.
Ja, Karriereleiter. Ja. Ne?
Karriereleiter ist ja auch so mühsam, ja, da muss man hochsteigen und wahrscheinlich muss man noch andere Leute runtertreten.
Ja.
Das ist eine aggressive und sehr männliche Form, mit Führung zu gehen. Und Führung ist in seinem Wesen ja etwas anderes. Führung muss ja auch die Menschen erreichen, mit denen man zusammenarbeitet, und muss den Führenden selbst in ein Verhältnis zur Umwelt setzen. Also ich meine wirklich im weitesten Sinne Umwelt, das Unternehmen konfigurieren in einer Marktumwelt, aber auch in einer gesellschaftlichen Umwelt. Und dieser ganzheitliche Ansatz, der wird natürlich in einer klassischen einspurigen Karriere, und daran scheitern ja viele Menschen. Viele Menschen werden ja unglücklich. Also Macht allein macht überhaupt nicht glücklich. Das sieht man schon an Herrn Trump. Das ist eher fatal, ja? Wenn wir uns mit der Macht nicht auch in Verbindung zu Menschen, zu Zielen, zu letztendlich auch ethischen Fragestellungen geben.
Ja.
Und so glaube ich, dass wir einen neuen Karrierebegriff brauchen. Ich selber meide dieses Wort. Ich glaube, wenn man authentisch das tut, was das eigene Talent, und zum Führen gehört natürlich Kommunikationstalent, aber auch Selbstwissen, also sich selbst kennen in seinen Grenzen und Möglichkeiten, es ist auch nicht eine Laufbahn, ist auch das falsche Wort. Ich glaube, wir haben noch gar nicht das richtige Wort dafür. Sondern es ist ein Werden. So kann man das, glaube ich, auf den Punkt bringen. Wenn ich wachse, wenn ich innerlich wachse, kann ich führen, Menschen auch in sich selbst hineinführen. Ja? Also dem Volke dienen, wie Mao es mal vor 100 Jahren gesagt hat, aber damit ist natürlich etwas gemeint. was über diesen flauen Satz hinausweist.
Dann wird die Jobsuche sich für Führungskräfte, aber auch allgemein für Mitarbeiter, doch verändern werden. Oder was meinen Sie in den nächsten Jahren? Wird dann mehr werteorientiert gearbeitet werden?
Ja, das ist so. Im Prinzip hat Corona, glaube ich, auch diese linearen Gesellschaftsentwicklungen abgeräumt. Ja? Also wir waren ja vor Corona in so einer Situation, wo man das Gefühl hatte, es geht immer weiter, immer schneller. Mhm. Aber es ist fatal. Ja? Also wir waren auch eigentlich vorher schon bedroht. Es ist ja oft so, die Krise beendet ja oft einen Bedrohungszustand, der vorher da war. Und sie realisiert etwas. Ja? Das wird plötzlich deutlich. Und wenn Sie jetzt ich habe das öfters mal gemacht in diesem Herbst, durch einen leeren Flughafen gehen, dann wird Ihnen plötzlich ganz gespenstisch klar, was für Maschinen das vorher waren. Und das auf Dauer natürlich diese immer mehr Flüge, immer billiger. Also alles, was immer linear steigt, was linear wächst, das ist schädlich, nicht? Auch im Organismus. Mhm. Und das ist, glaube ich, so dieser Bruch, den viele Leute erlebt haben. Und meine Wahrnehmung oder meine Analyse oder Wahrnehmung ist eben, dass mehr Menschen sich mit ganzheitlichen Fragestellungen auseinandersetzen als vorher. Also das heißt nicht, dass es immer nicht noch Populisten gibt und nicht noch Karrieristen gibt im alten Sinn, im linearen Sinn, im Machtsinn. Aber der Anteil der Menschen, die sich fragt, wie will ich leben, wie wollen wir in der Gesellschaft leben, wie können wir das in eine Wirtschaft hinein vermitteln? Es ist unfassbar gestiegen. Also ich habe noch nie so ein Jahr erlebt, wo so viele Firmen sich, also in den letzten Jahren haben sie immer sich noch gedrückt, zum Beispiel vor der ökologischen Frage.
Ja.
Hm. Also sie haben brav irgendwie Nachhaltigkeit in den Firmenkatalog reingestellt und dann aber im Prinzip wieder die alten Wertschöpfungsmodelle betrieben. Jetzt legen sich unheimlich viele Firmen plötzlich auf ganz andere Commitments fest. Hm. Also fossile Ziele, CO2-Reduzierung zum Beispiel. Mhm. Es gibt plötzlich einen Durchbruch in der Politik mit einem Green Deal. Das hängt natürlich auch mit dieser Anthropause zu tun, die wir erleben. Also plötzlich haben wir klares Wasser in den Kanälen von Venedig und staunen.
Ja.
Oder es gibt nur ein Flugzeug am Himmel und der Himmel ist blau. Ja, das sind ja so Schockwirkungen. Mhm. Aber es hat eben auch mit einem ungeheuren menschlichen Bedürfnis etwas zu tun, nämlich die Zukunft nicht nur als Bedrohung weiter zuzuspitzen. Ne? Also so der klassische Manager, der sagt, also Rendite, das ist alles. Und das ist ja schon mehrfach gescheitert. Die Bankenkrise hat es ja auch schon in einem ganz bestimmten Sektor, diese Art von Denke, die maximierende Denke, an eine Grenze gebracht. Und das passiert jetzt überall, ja, in der Fleischproduktion, beim Fliegen. Ja, also eigentlich werden unsere ganzen Wertschöpfungsmodelle überprüft. Und das heißt natürlich, dass auch die Nachfrage nach einem anderen Typus von Management, von Führungskraft auftritt, ja, der eben diese ganze Welt anders wahrnehmen kann.
Ja, Sie schreiben in Ihrem Buch über das Thema Verflochtenheit. Und das hängt ja damit zusammen. Alles hängt miteinander zusammen, schreiben Sie, ist miteinander verbunden. Und dann nennen Sie das Wort Glokalisierung. Können Sie das mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären? Glokalisierung?
Also unser grundlegendes Zukunftsmodell besteht darin, wir arbeiten mit Trends, aber Trends sind ja erstmal lineare Prozesse, ja, von denen man eben auch denkt, das wird immer mehr. Und da ist das Hirn immer sehr beruhigt, weil es hat so was Einfaches. Ne? Also wir arbeiten mit 12 Megatrends, Globalisierung, Konnektivität, also das ist das, was das Internet letztendlich mit sich bringt, Urbanisierung, die große Verstädterung, Alterung, ja, also das sind so die klassischen großen Megatrends, die eigentlich jeder kennt. Aber wir haben eben festgestellt, in vielen Jahren Umgang mit Trends und Analyse von Trends, dass jeder dieser Trends irgendwann bei seinem Reifungsprozess einen Gegentrend produziert. Ja? Also die Alterung erzeugt wiederum eine Verjüngerung, weil wir in älteren Lebensstadien heute eigentlich jünger agieren als früher. Ja, die Urbanisierung erzeugt eine Sehnsucht nach dem Land oder nach der Natur, wenn wir alle in Städte ziehen. Und die Globalisierung hat ja einen Gegenimpuls schon seit 10 Jahren massiv hervorgebracht. Und das ist der Populismus, das ist der neue Nationalismus. Mhm. Und jetzt kann man sagen, das ist aber ganz schrecklich und Globalisierung wird sich durchsetzen, weil sie muss ja. Ne? Aber die Menschen funktionieren nicht so. Und letztendlich arbeitet alles auf die Wirtschaft, auf gesellschaftlichen Verhältnissen. Und Menschen fühlen sich überrollt. Ja? Sie fühlen sich überfahren von Globalisierung. überall nur noch die gleichen Geschäfte und jetzt verlieren wir hier die Arbeit. Also die Trump-Revolte ist nichts anderes. Da haben Menschen gesagt, also wir können mit diesen permanenten Verlusten. Jetzt ist mein Plädoyer natürlich überhaupt nicht, dass die alten Arbeitsplätze erhalten werden sollen. Das wird nicht gehen, weil es gibt technischen Fortschritt und wir brauchen Fortschritt. Aber wir brauchen ein neues Modell für die Zukunft der Globalisierung. Und wir sehen eben, dass man, dass die Weltgeschichte, das ist auch so ein bisschen Hegel, nicht? Also Trend, Gegentrend, Synthese, ja? Der Weltgeist geht in die Richtung von Synthesen. Ja? Und wie wäre es denn, was müssten wir tun, um Globalisierung mit Lokalisierung zusammenzubringen? Und das ist der Begriff. Lokalisierung. Also können wir nicht Englisch sprechen und Dialekt, können wir uns nicht in der Heimat fühlen und als Weltbürger. Ja? In dem Moment, wo wir das eine ausschließen, spalten wir im Grunde genommen unsere Wahrnehmungswelt. Ja, dann kommt diese urbane Eliten gegen ländliche abgehängte Krieg. Ja. Das ist ja alles furchtbar. Und darin besteht keine Zukunft. Die Zukunft besteht eben daran, dass wir neue Formen der Komplexität entwickeln. Und in der Produktion zum Beispiel ist es so, dass die Corona-Krise ja auch erstmal ganz viele Wertschöpfungsketten, Just-in-Time-Produktion, Billigprodukte werden über die Welt gekarrt und in Billiglohnländern produziert. Das hat alles 30 Jahre unheimlich gut funktioniert. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Ja, wo wir plötzlich merken, unsere Medikamente kommen aus irgendeiner indischen Fabrik und dann haben wir keine mehr, weil die geht gerade pleite. Oder die Produkte, die wir aus den Billiglohnländern importieren, sind verseucht, sind vergiftet. Ja. Die Menschen dort werden ausgebeutet. Also das kann so nicht weitergehen. Also brauchen wir neue lokale Autonomien. Wir brauchen Rohstoffe, die mehr aus der Nähe kommen. Das sehen Sie im Food-Bereich. Ja. Wir haben immer mehr regionale Produkte. Und das trotzdem hört die Globalisierung nicht auf. Ja. Also wir brauchen eine neue Formung von lokalen Wertschöpfungsketten. Da, wo es immer geht, regional zu produzieren, dezentral, Energie zum Beispiel. Ja. Also früher hat man Atomkraftwerke gehabt, die haben riesige Strecken Energie verbraucht. Ja. Jetzt ist mein Haus ein Kraftwerk. Also Lokalität benennt auch eine neue Netzwerkhaftigkeit. Ja. Und das ist eigentlich die systemische Drift, in der unsere Weltwirtschaft drin ist oder auch unser Denken. Also wie kriegen wir das zusammen, das Lokale und das Globale?
Ja, und dann hilft natürlich eine Krise, wenn man sagt, also in der Not wird der Mensch ja erfinderisch, aber er lässt ja einfach nicht los. Das ist ja so das Menschsein auch. Wir lassen alte Dinge einfach nicht los und wenn wir die alten Dinge nicht loslassen, kann ja Neues nur schwer entstehen. Das sehen Sie sicherlich genauso. Welche Tipps hätten Sie denn da?
Nicht ganz so, weil Sie bauen da jetzt eine Kausalität an, die schon in die Irre führt. Es ist nicht so, dass die Leute sich so schwer tun mit Wandel, weil sie an etwas, das ist falsch um Kausalität, etwas Altes so gut finden, sondern weil das Neue noch nicht faszinierend genug ist. Also man muss immer von der Lösung denken, nicht vom Problem. Mhm. Und solange das Neue noch nicht attraktiv ist, also solange, das ist, sehen Sie ja zum Beispiel bei Elektroautos, ne? Ich fahre seit 10 Jahren Elektroauto, ich finde das faszinierend, ich finde das eine viel bessere Automobilität als dieses Brummen. Ich kann das gar nicht mehr, dieses Brummen und Stinken nenne ich das immer. Und es ist unheimlich elegant und plötzlich merkt man, das ist viel attraktiver als das alte. Ja? Aber ich treffe immer nur lauter Leute, die, weil sie mit Benzin unterm Hintern aufgewachsen sind, für die muss ein Auto rappeln und möglichst viele andere Autos überholen. Das brauchen die, aber sie können in sich noch nicht das Neue abbilden. Ja? Und deshalb beharren sie auf dem Alten. Also es geht auch darum, das ist zum Beispiel die Aufgabe von Führung, ist eine faszinierende Vision zu entwickeln, die so attraktiv ist, dass sie quasi das Alte dann auch leichter ablösen kann. Also dieses muffige Beharren, das wir natürlich alle drauf haben, das besteht ja auch aus Fantasielosigkeit. Also es könnte ja besser werden. Das ist in einer Mediengesellschaft, die immer nur das Negative betont, ist es könnte besser werden, natürlich irre. Ja. Also ganz schwer zu halten, weil jeder erzählt mir irgendwas, was er in der Zeitung gelesen hat, dass es eben nicht besser werden kann, sondern alles immer schlechter wird. Aber das ist ja Unsinn. Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Es wird auch ganz vieles besser.
Das war der erste Teil. Die Zukunft nach Corona mit Matthias Hawks. Am Mittwoch erfolgt der zweite Teil. Gerne können Sie diesen Podcast abonnieren, teilen, kommentieren und weiterempfehlen. Ich freue mich auf Ihr Feedback. Ihr André Bayer von Hidden Candidates.